Wie gut, dass es einen gibt, der uns kennt, durch und durch, kennt unsere Gedanken, kennt unsere Gedankenwelt und er lässt auch nichts zu, was er nicht erlaubt. Ja, also in der Bibel steht, er lässt noch nicht mal ein Haar von deinem Kopf fallen, dass er es nicht, oder es fällt noch nicht mal ein Haar von deinem Kopf, dass er das nicht zulässt. Und so war das Lied, also dieser Jesus ist unser Gott, unser Retter, der für uns immer da ist. Wir haben in der vergangenen Wochen oder auch in der vergangenen Zeit, wir haben uns irgendwann auch als Leitung darüber auch gesprochen, was sind wichtige Sachen, die wir in der Gemeinde darüber reden, über was wir predigen. Und wir haben in der vergangenen Wochen, vielleicht Monaten immer wieder über das Wort Gottes gesprochen. Also Robert, kann ich mich noch daran erinnern, der sagte, es ist ein wichtiger Punkt für einen Christ, dass er in der Bibel liest, dass das Wort ihn leitet. Dass das Wort ihn offenbart, zeigt, wie er in seinem Leben umgehen soll. Das Wort ist eine Richtschnur und ist auch wichtig. Und wenn wir das so auf die erste Gemeinde schauen, so wurden da vier Dinge erwähnt, die wichtig waren für die Gemeinde. Und das wird in der Apostelgeschichte gesagt. Und das sind vier Dinge. Und es geht um die Lehre der Apostel. Dann wird die Gemeinschaft, die wir auch als Gemeinde praktizieren, ich erinnere mich noch an das Erntedankfest, also wo wir auch als Gemeinde diese Gemeinschaft haben, wo wir gemeinsam feiern, im Brot brechen. Wir machen das jeden Monat, dass wir gemeinsam das Brot brechen, das Abendmahl feiern, uns daran erinnern. Und dann wird die vierte Sache auch erwähnt und über die möchte ich heute auch reden. Und das ist das Gebet der Gemeinde. Wie wichtig ist es, das Gebet der Gemeinde? Welchen Sinn hat Gebet der Gemeinde? Was hat sich Gott überhaupt dabei gedacht? Und warum wir als Gemeinde es auch praktizieren sollten? Und wir machen das auch. Wir haben unsere Gebetszeiten in unserem Gottesdienst, wo wir gemeinsam austauschen dürfen, wo wir füreinander beten. Wir haben uns auch jetzt vor 2 Monaten uns auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Dienstag im Monat nutzen, dass wir als gemeinsam fasten, auch eine Art des Gebets, ja, dass wir fasten nach Möglichkeiten, aber dass wir uns dann abends auch versammeln, um gemeinsam auch zu beten oder auch diesen Gebetstag gemeinsam als Gemeinde abschließen, nach Möglichkeiten natürlich. Und ich möchte immer wieder ermutigen, auch dazu die Gemeinde mit dabei zu sein, mit zu beten, denn dann eine betende Gemeinde ist eine lebende Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht betet, lebt auch nicht wirklich. Und so möchte ich heute über das Gebet reden, über Gebet der Christen, über die Ermutigung zum Gebet und vielleicht auch eine Ermahnung oder ein Wachrütteln, dass wir im Gebetleben doch wieder stark werden. Und meine Frage, ich würde gerne mit Fragen anfangen, würde ich fragen, betest du wirklich? Und wie oft? Werden deine Gebete auch erhört? Fragst du dich manchmal, ob dein Gebetsleben so ist, wie es sein sollte? Bist du überhaupt sicher, dass Gott auch heute Gebete erhört? Bist du davon überzeugt? Oder bist du beunruhigt und stellst dir immer Fragen? Bete ich richtig? Hat das Gebetsleben überhaupt einen Sinn? Und welchen Sinn hat es überhaupt? Es sind einige Fragen, wo ich auch bei Vorbereitung auch mir Gedanken gemacht habe, die mich selber beschäftigt haben. Und wisst ihr, wenn du diese Fragen hast, diese oder ähnliche Fragen, wie sieht mein Gebetsleben aus? Bete ich richtig? Ist mein Gebetsleben überhaupt richtig? So darf ich dir heute Mut machen, du bist nicht der Einzige, der diese Fragen hat. Ich denke mal, jeder von uns hat schon mal eine oder eine ähnliche Frage gehabt. Nicht umsonst, wir erinnern uns daran, ja, also als Jesus betete und die Jünger kamen zu ihm und sagten, Herr, lehre uns beten. Auch sie hat es beschäftigt. Auch für die war es wichtig, das Gebetsleben richtig zu erfassen, richtig zu kennenzulernen, um richtig diese Gemeinschaft mit Vater auch zu haben. Die sahen die Gemeinschaft zwischen Jesus und Gott und das wollten sie auch und die kamen zu ihm und fragten, Herr, lehre uns beten. Und wir kennen das Gebet, was Jesus denen als Form des Gebets gab, das Vaterunser, die Strukturierung des Gebets und die beten das oder nach dieser Struktur. Ich habe meine Vorbereitung von einem Mann, der das dynamische Gebetsleben, also er ist bekannt dafür und er schrieb in seinem Buch einen Satz: Gebet besteht darin, dass der Beter seinen Willen mit dem Willen Gottes im Anklang bringt, so dass Gott das tun kann, was er ohnehin immer schon tun wollte. Also mein Gebetsleben soll ich vor Gott bringen und Gott wird das tun, was er sowieso schon tun wollte. Gott kennt meine Gedanken, Gott kennt meine Gedankenwelt, er weiß, was mich beschäftigt und er möchte das aus meinem Mund hören. Und er wird es auch tun. Ein Gebetsleben, was sehr wichtig ist. Wie wir alle wissen, Gebet bedeutet mit Gott reden. Mit Gott austauschen. Gott, vor Gott sich öffnen. Doch dann ist die Frage, welchen Sinn, wenn das Gebet vielleicht nicht erhört wird, wenn wir es meinen, das Gebet wurde nicht erhört, welchen Sinn hat es überhaupt, das Gebet? Und dann kommen oft die Fragen, interessiert sich überhaupt Gott, der Allmächtige, für mein Gebetsleben? Und dazu möchte ich mit uns heute einen Text Schritt für Schritt durcharbeiten, mit uns zusammen lesen und sehen, wie das Gebet aufgebaut ist, warum beten und was Gott überhaupt über unser Gebet denkt. Und das ist unser Text aus 1. Timotheus 2, aus 1. Timotheus 2, erste vier Versen. Manchen wird dieser Text bekannt sein. Paulus schreibt an den Timotheus, an die Gemeinde ist das geschrieben und deswegen ist das auch eine Ermunterung oder ein Wachrütteln. Hier wird der Paulus beginnt mit einem Ermahnung, ja, also er ermahnt die Gemeinde und er hat in vielen Punkten jetzt schon ermahnt, wo er die Fehler der Gemeinde gesehen hat und jetzt kommt er zu diesem Punkt des Gebets und sagt, das möchte ich oder das sehe ich bei euch und darüber möchte ich mit euch reden, das möchte ich euch schreiben, euch wachrütteln. Wer seine Bibel mit dabei hat, darf gerne aufschlagen, 1. Timotheus 2, ab Vers 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagungen für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In alle Frömmigkeit und Ehrbarkeit, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, dass alle Menschen geholfen werde und sich zur Erkenntnis der Wahrheit, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also wir sehen einmal, oder in zwei Punkten habe ich das aufgeteilt, Paulus, derjenige, der an Timotheus schreibt, der das wichtig empfindet, der Timotheus, der in der Gemeinde Ephesus ist, da schreibt er für ihn das und zwei Dinge, die mir hier wichtig rausgeworden sind und worüber ich auch reden möchte, das Gebet für Menschen. Das ist der erste Punkt, die ersten zwei Versen gehen darum, Gebet für Menschen und dann Gottes Herz für Menschen. Wie sieht Gott das eigentlich, wenn wir beten? Wie tickt Gott? Was kommt aus seinem Herzen? Und darüber möchten wir reden. Und wir sehen auch, dass die ersten zwei Verse sind auch unmittelbar verbunden mit dem dritten und vierten Vers. Hier wird nicht gesagt, oder der Paulus fängt nicht mit dem dritten Vers, sondern er geht hin und sagt, ich ermahne euch, dass ihr betet. Nicht, dass Gott nicht weiß, was euch bewegt oder was euch nicht bewegt, wo euer Schuh drückt. Nein, der sagt, bringt das vor Gott, betet dafür und Gott möchte dort seinen Willen zeigen. Er möchte, dass allen Menschen gut geht, dass sie dir das erkennen, was Willen Gottes ist. Und deswegen möchten wir darüber reden. Und alles, was wir tun, alles, was wir denken, Über alles, worum wir beten, soll von Gottes Sicht der Dinge geleitet und durchdrungen sein. Das tut zur Ehre Gottes. In der Korinther schreibt der Paulus auch, oder den Korinther schreibt er 10, Korinther, 1. Korinther 10, 31, dort schreibt er, ob ihr nun esst oder trinkt und was ihr auch tut, auch das Gebetsleben, das tut alles zu Gottes Ehre. Also alles, was wir tun, es soll zur Ehre Gottes geschehen. Auch wenn wir heute hier als Gemeinde unsere Gebetszeit haben, so soll es zur Ehre Gottes geschehen. Auch dort soll Ehre dem Herrn gegeben werden. Wir kennen das auch, wie das Vaterunser, wie Jesus damit angefangen hat, wie er gelehrt hat. Dort wird Vater im Himmel, fängt er an. Ja? Er erhöht ihn, er ehrt ihn und er gibt ihm den obersten Rang. Der Vater im Himmel. Also wir sehen, Gott wird geehrt. Auch in unserem Leben, in unserem Text soll es auch so sein. Lass uns über das Gebet der Menschen drüber nachdenken und auch nachgucken, wie wichtig das ist, das Gebet der Menschen. Zunächst sagt Paulus für alle Menschen. Ich ermahne euch, dass ihr betet für alle Menschen. Er schließt das nicht aus. Und für mich war da diese Frage, Mensch, wie kann das sein? Also für alle Menschen, was meint der Paulus hier damit? Für alle Menschen. Können wir heute für alle Menschen beten? Was heißt das? Was will Paulus eigentlich hier sagen für alle Menschen? Was ermahnt er die? Kann ich für die Menschen auf andere Weltkugel oder an der anderen Seite von der Weltkugel beten, die ich nicht kenne? Ich denke mal, ja, das können wir tun, aber was der Paulus hier hat oder was der Paulus hier sieht für alle Menschen, dass nicht ausgeschlossen werden, ob arm oder reich, egal von welchem Geschlecht, ob du ein Jude bist oder nicht Jude bist. Das Gebet der Gemeinde soll sein, nicht nach Rassen eingeteilt, sondern das Gebet der Gemeinde soll, du sollst beten für alle Menschen, egal wer du bist, egal wo du geboren bist. Egal, was dich bewegt, egal, welchen Kontakt du zu diesem Mensch hast, du sollst für ihn beten, für alle Menschen. Egal, ob du dich mit dem Mensch gut verstehst oder nicht. Paulus ermahnt hier und er sieht das und sagt, bete für alle Menschen. Schließ keinen Mensch aus deinem Gebetsleben aus. Vielleicht ist er auch dein Feind, vielleicht verstehst du dich nicht mit ihm. Vielleicht ist er dir irgendwo über den Weg gelaufen, wo du sagtest, Mensch, das hätte er aber nicht tun sollen. Und Paulus sagt, bete für ihn. Denn es ist Willen Gottes. Es ist nicht so, dass ich das will, sondern dass Gott es will. Dass du für ihn betest. Auch ihm möchte der Gott helfen. Gott der Allmächtige. Und Paulus ermahnt ihn und sagt, bete für ihn. Und er sagt, so ermahne ich dich, dass man vor allen Dingen, und dann nennt er, was nennt er dann? Gebet, Fürbitte und Danksagung. Und wenn ich mir diese drei Sachen so mir anschaue, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und wie machen wir das heute oder was sagen wir heute? Das Wichtigste kommt zuerst, ja? Und Paulus ermahnt hier und sagt, bitte nicht mehr erstmal um dich, so wie es dir gehen soll, sondern er sagt, für alle Menschen in deine Gesellschaft, in deine Gemeinde, bitte für alle und dann sagt er, bitte für ihn, im Gebet, für bitte, wenn es dem schlecht geht, wenn es dem gut geht, bitte da für ihn, das Wichtigste zuerst. Für die anderen Menschen zu beten. Nicht das meine, nicht wie es mir geht, nicht für mein Anliegen, den ich heute mitgeteilt habe, bete ich, sondern für den anderen. Für den, den meine Nähe ist. Für den sollen wir beten. Das ermahnt Paulus. Die Gemeinde soll eine Gemeinschaft des Gebets sein. Die Gemeinde soll eine betende Gemeinde sein. Die Gemeinde soll im Gebet stellvertretend sein. Die Gemeinde soll dafür bekannt sein in Ephesus, dass sie betet für ihre Umgebung, für ihre Mitmenschen, die dort leben, ob das Juden oder Heiden waren. Die beten gemeinsam füreinander. Und dazu ermahnt er Paulus. Und warum? Warum sagt der Paulus das? Bevor wir anfangen zu predigen, bevor wir das Wort Gottes vielleicht an die Menschen bringen, sollen wir für die beten. Sollen wir im Gebetsleben für die da sein. Bevor ich einen Menschen hier in die Gemeinde bringe, ist es wichtig, dass ich für ihn bete. Dass ich für ihn bete, dass ich für ihn da bin im Gebet. Und vielleicht ist das irgendein kurzes Gebet, wo ich sage, hör mal, ich bete für dich. Du bist mir nicht egal. Ich bete für dich. Du bist mir wichtig. Dein Anliegen soll auch mein Anliegen sein. Aber ich nehme das nicht nur mit, sondern ich will das auch vor dem Höchsten bringen, vor dem Herrn. Und wisst ihr, und hier lernen wir eigentlich von Jesus. Wir wissen, was Mission, was der Auftrag von Jesus Christus war. Um Menschen zu retten. Menschen zu retten, Menschen das Heil zu bringen. Und wenn wir Jesus' Leben anschauen von Anfang an, er kam, er wurde geboren als Mensch, als Kind, er ist aufgewachsen und eigentlich dort hätte er schon den Weg machen können auf Golgatha, um für Menschen zu sterben und damit wäre der Missionsauftrag beendet von Jesus. Ja? Er hat das erfüllt. Aber wisst ihr, was wir von Jesus lernen, was wir von ihm sehen? In Markus 1, 35 steht es, er betete am Morgen. Wenn wir weiterlesen, er betete am Abend. Merken wir? Das Leben Jesus bestand aus dem Gebet. In Lukas lesen wir, er betete die ganze Nacht. Für Jesus war es wichtig. Er betete vor wichtige Entscheidungen. Lesen wir in Lukas 6, 12. Er betete im Erfolg, als die Menschen ihm nachliefen. Dort, wo er Erfolg hatte, betete er zum Gott. Und er betete in der Einsamkeit, als alle ihn verlassen haben. Als alle ihn verlassen haben, dort, wo er alleine war, betete. Merken wir das Gebet? Merken wir, von wem wir das lernen können? Egal in welcher Situationslage wir uns befinden. Es gibt keine Zeitangabe, wann wir beten können, wo wir beten können, wie lange wir beten können, für wen wir beten. Wenn wir auf Jesus schauen, sein Missionsauftrag war, Menschen zu retten, Rettung den Menschen zu bringen, Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Doch er betete. Er wollte den Willen des Herrn, Willen Gottes, das, was der Vater wollte im Himmel, wollte er erfüllen. Aber er war im Gebet für Menschen da. Und genau ist das auch deine und meine Aufgabe. Genau dazu ermutigt der Paulus hier die Gemeinde. Betet für alle Menschen. Betet für die. In Danksagungen, im Fürbitten. Betet. Und wenn wir uns das anschauen, wenn wir wahrscheinlich diesen Punkt lesen in Vers 2, für die Könige und für alle Obrigkeit, und so müssen wir wahrscheinlich das Geschichtliche hineinschauen. In das Geschichtliche. Welcher Zeitraum war es? Und wir wissen, in Rom war der Nero der Höchste, er regierte. Und wenn wir wahrscheinlich vom Nero das Leben anschauen, so wird das manch einem von uns, kriegen wir nicht Gänsehaut, sondern das Kribbeln unter der Haut, wenn ich das lese, wie er mit den Christen umgegangen ist. Und Paulus kommt genau in diese Situation, wo die Christen verfolgt werden, dort, wo die Christen ausgerottet werden, dort, wo die Christen Minderheit waren. Und dann sagt er, von dem ihr ausgerottet werden, die euch auslachen, die euch verfolgen, für die sollt ihr beten. Für die Könige und Obrigkeit. Er sagte, betet für die. Ich möchte ein Zitat, der mit der römischen Geschichte sich befasst hat. Er schreibt ein Zitat und da möchte ich mal vorlesen, wie der Nero überhaupt mit den Menschen oder wie er mit den Menschen umgegangen ist und was er gemacht hat mit den Christen. Und da schreibt er folgendes, das ist Tacitus schreibt folgendes: Die Todgeweihten benutzt man zum Schauspiel. Die Christen zum Schauspiel benutzen. Man steckte sie in Tierfelle und ließ sie von Hunden zerfleischen. Man schlug sie ans Kreuz oder zündete sie an und ließ sie als Einbruch der Dunkelheit als Fackeln brennen. So ging man mit den Christen um. Und das machte der Nero in seinem Garten. Er benutzte sein Garten als Zirkus für die Menschen dort und spottete und lachte über die Christen. Und jetzt kommt Paulus in die Gemeinde in Ephesus, die verfolgt wird und sagt, bete für deine Obrigkeit. Bete für die, die in hohe Position waren, damit es euch gut geht. Nun ja, ich weiß nicht, ob wir heute so predigen könnten oder ob ich das heute sagen könnte, wenn ich verfolgt würde. Es steht uns festgeschrieben, schwarz auf weiß, wir sollen es tun. Und wir befinden uns als Gemeinde auch nicht in dieser Lage, dass wir verfolgt werden, dass wir ausgerollt oder dass wir ausgelacht werden, würde ich nicht sagen. Hier und da gibt es einen Spott vielleicht, wenn man sich dazu bekennt, wenn man sagt, ich bin ein Christ. Und doch leben wir in einem freien Land, wo die Religionsfreiheit erlaubt wird, wo wir tun können, wo wir das sagen können, was wir meinen, wovon wir überzeugt sind. Wir dürfen frei darüber reden. Doch hier schreibt der Paulus an die Gemeinde und ermahnt die, zu beten. Wir werden heute ermutigt und aufgerufen zum Gebet, dass wir als Gemeinde eine betende Gemeinde sind. Und welches Recht Paulus sich nahm, die Gemeinde zu ermahnen und zu ermutigen, weil er das an seinem Haupt, an seinem Leib erlebt hatte. Deswegen geht er von einer Gemeinde zur nächsten Gemeinde und sagt, bittet für die Leute, die euch verfolgen. Und vielleicht können wir uns daran erinnern und daran denken, wer Paulus vorher war, der Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat, der die Christen verfolgt hat. Und da war einer, der für ihn gebetet hat. Erinnern wir an Stephanus. Dort, wo er gesteinigt wird, betet er. Er betet für Paulus oder er betet für den Saulus. Und Paulus hat diese Erfahrung gemacht. Er stand mit dabei. Und das Gebet Stephanus lesen wir in Apostelgeschichte 5, 59 bis 60. Sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne diesem Saulus es nicht an. Diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Was für ein Gebet, was für eine Erfahrung macht Saulus hier oder der Paulus. Und deswegen geht er von einer Gemeinde zur anderen und ermutigt die, betet. Denn diese Erfahrung habe ich selber gemacht. Ich war derjenige, der die Gemeinde verfolgt hat. Aber da war einer, der für mich gebetet hat. Und Gott hat in meinem Leben gewirkt. Es ist nicht sinnlos, für einen zu beten. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich selbst, der Paulus. Und deswegen hat er diesen Mut, deswegen hat er dieses Verlangen, hinzugehen zu dem Timotheus und ihn zu ermahnen, ihn zu sehen, ihn zu ermutigen auch, für den Kaiser Nero auch zu beten. Derjenige, der Spott mit den Christen treibt. Weil der sagt, ich bin auch zum Glauben gekommen, weil einer für mich gebetet hat. Ist das nicht eine Ermutigung für uns als Gemeinde? Für die Obrigkeit zu beten? Auch dort Danke zu sagen, womit wir eigentlich nicht einverstanden sind. Was da für eine Entscheidung getroffen wird. Anstatt wir motzen, dass wir beten vielleicht. Dort, wo es vielleicht uns schlecht geht. Dort, wo es nicht zu unseren Gunsten vielleicht Entscheidungen getroffen wurde. Dass wir dann sagen, aber wir wollen dafür danken. Für die Frau Merkel auch. Aber auch gleichzeitig bitten. Gott hat sie in diese Position gestellt, diese Frau, und die regiert unser Land. Und wir sollen dafür beten. Wir sollen dafür beten. Und warum? Warum sollen wir das machen? Damit wir ruhiges und stilles Leben führen können. Was heißt das? Ruhiges und stilles Leben führen. Heißt das für uns als Gemeinde, wenn wir für die beten, wenn wir für die danken, so wird das Gott einsehen und wir werden ruhig leben, wir werden keine Probleme. Wir als Gemeinde werden ein Wachstum hier erleben. Wir können als Pastoren, als Ältesten unseren Hobbys vielleicht nachgehen. Heißt das das? Nein, es wird der Gemeinde gut gehen, heißt das. Damit die Gemeinde ruhig leben kann. Damit die Gemeinde vielleicht Erweckung erleben kann. Darum sollen wir beten. Das ist, wozu der Paulus ermutigt. Das ist, wozu der Paulus auch die Gemeinde in Ephesus aufruft. Das ist, warum er den Timotheus ermahnt. Vernachlässige das nicht. Gehe dem nach. Und der zweite Punkt, Verse 3 und 4 sind das. Da sehen wir Gottes Herz für Menschen. Wenn die Gemeinde betet, wenn die Menschen beten für ihre Mitmenschen, was passiert dann? In Vers 3 lesen wir, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Wenn wir beten, gefällt das Gott. Der hat ein Wohlgefallen daran. Wenn die Gemeinde betet für die Mitmenschen, für die Obrigkeit, für die Könige, für die Menschen, die in hoher Position sind. Das ist wohlgefällig. Vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, und dann kommt es, welcher will, dass alle Menschen geholfen werde, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Menschen brauchen Hilfe. Zu der Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, brauchen sie von Gott Hilfe. Und wir sollen dafür beten. Gott möchte, dass dem Menschen gut geht. Einem Menschen geht es gut, wenn er die Errettung erlebt hat. Einem Mensch, der runtergeht, der untergeht, dem geht es nicht gut. Einem Mensch geht es dann gut wieder, wenn er vielleicht auf dem Festland oder auf dem Boot oder wenn er einen festen Boden unter den Füßen hat. Dann geht es dem gut. Und das möchte Gott. Paulus ermutigt und sagt, betet, weil Gott es möchte, dass den Menschen in eurer Umgebung, in eurer Gemeinde, eurem Nachbarn, euren Mitarbeiter, eurem Kollegen, deiner Familie, dass es gut geht. Deswegen bete für die. Wir kennen unseren Gott als einen rettenden Gott. Ein Gott, der möchte, dass keiner verloren geht. So steht es auch hier geschrieben. Aber wir kennen das auch eigentlich aus Hesekiel im Alten Testament. Dort schreibt Hesekiel, dort wo der Herr spricht, denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr. Gott hat daran kein Gefallen. So kehrt um, damit ihr lebt. John Piper sagt folgenden Satz, der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden, sagt ganz einfach etwas über den offenbarten Willen Gottes. Dass Gott jede Person einlädt und auffordert, Buße zu tun und zu Christus zu kommen. Deswegen beten wir für alle unsere Menschen und deswegen predigen wir heute das Evangelium für Menschen. Möge Gott uns dabei als Gemeinde segnen, uns Weisheit geben, Kraft geben, aber auch Mut geben. Dort vielleicht, wenn wir auch verfolgt werden, dass wir für unsere Mitmenschen beten. Amen.